Man kommt vielleicht mit den Eigenschaften des Partners nicht zurecht, vielleicht hat man verschiedene Vorstellungen, vielleicht hat man auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht, man fühlt sich vielleicht ausgenutzt oder nur als die Gebende. Manche möchte vielleicht aus dem Beruf davonlaufen. Sie hat schwierige Kolleginnen, man fühlt sich gemobbt, man fühlt sich nicht wertgeschätzt, man fühlt sich vielleicht auch überfordert. So wie man rausgeht, fühlt man, dass die anderen tratschen über einem, da möchte man manchmal auch davonlaufen. Oder man fühlt sich gekränkt in irgendeiner Beziehung und nimmt Dinge ganz persönlich auch, die da gesagt wurden. Dabei sagt so eine Kränkung immer auch etwas aus über den, der sie ausspricht, nicht nur über mich. Vielleicht will jemand davonlaufen, weil er überfordert ist in der Familie, von den Kindern, von den schlaflosen Nächten, von den Streitereien, von dem Lärm, von der Anforderung. Man möchte vielleicht auch davonlaufen aus Freundschaften, weil auch das nicht mehr klappt und manchmal muss ja auch eine Beziehung beendet werden. Das ist auch schon angeklungen, manchmal möchte man davonlaufen vor Krankheiten, vor schweren Krankheiten, vor chronischen Krankheiten. Oder manchmal möchte man davonlaufen, wenn die Finanzen nicht mehr reichen. Möchte man zum nächsten Bankautomaten laufen und sich mal so richtig bedienen können, dass man diese Nöte nicht mehr hat. Man möchte vielleicht vor Menschen allgemein davonlaufen, weil sie einem zu viel sind. Und manchmal möchte man vielleicht sogar vor sich selber davonlaufen, weil man sich kennt, weil man weiß, mit was man immer wieder zu kämpfen hat, wo man immer wieder nicht weiterkommt. Und dann möchte man davonlaufen. Aber überlegen wir uns mal, wo möchten wir uns denn eigentlich, wo möchten wir hinlaufen? Was ist dann der Wunsch, wenn wir von irgendetwas davonlaufen möchten? Da dürft ihr wieder zu Wort kommen. Was erhoffen wir uns in solchen Momenten? Bitte? Hilfe von Gott, ja. Ruhe, zur Ruhe kommen, genau. Dass die Situation beendet wird. Genau. Dass jemand mir zuhört, mir Verständnis entgegenbringt, einfach weniger Stress, weniger Konflikte, weniger Missachtung, weniger schlechte Nachrichten, weniger Anforderungen auf der einen Seite und mehr Ruhe, mehr Wertachtung, habt ihr schon gesagt, mehr Anerkennung, mehr Resultate von dem, was ich tue, mehr Freundschaft. Also auf der einen Seite weniger und auf der anderen Seite mehr. Und das ist schon ein ganz altes Problem und das ist sogar ein Problem, das nicht nur Frauen haben, denn der König David hat schon geschrieben in Psalm 55, ich irre mit meiner Klage umher und bin ganz verstört. Die Angst schnürt mir die Kehle zu. Todesfurcht hat mich überfallen. Furcht und Zittern setzen mir zu. Kaltes Grauen steigt hoch. Ich wünschte, ich hätte Flügel, wie eine Taube flöge ich fort und suchte nach einem Ruheort. Weit weg würde ich fliehen. Ich suchte schnellstens eine Bleibe, eine Sicherheit vor Starkwind und Sturm. Er hat das ganz authentisch formuliert. Und da steckt es drin, was wir dann eigentlich suchen. Er sucht einen Ruheort oder einen Ort der Sicherheit. Und heute möchte ich mit euch das Leben einer Frau betrachten, die schon vor sehr langer Zeit gelebt hat, von der in der Bibel berichtet wird. Und ich bin immer wieder fasziniert von diesen Berichten in der Bibel, wie lebensnah sie oft sind, obwohl die äußeren Umstände dieser Leute oft ganz anders waren, haben sie doch etwas auch für uns zu sagen. Und ich möchte diese Geschichte jetzt nicht aus der Bibel vorlesen, sondern einfach nacherzählen. Es gab den Abram, das war ein reicher Viehzüchter, der kam aus der Gegend des heutigen Irak. Und zu dem hat Gott gesprochen und hat gesagt, mach dich mit deiner Habe und deiner Frau auf den Weg. Ich will dich segnen und zu einem großen Volk machen. Und er ist dann gewandert bis nach Kanaan, dem heutigen Israel. Zwischendurch gab es eine Hungersnot, da ist er mal nach Ägypten gegangen. Und dann ist er mit seiner Frau Sarai wieder zurück nach Kanaan gegangen. Und obwohl Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat, ich will dich segnen und zu einem großen Volk machen, das setzt ja voraus, dass er Nachkommen hat, dass er wenigstens einen Nachkommen hat. Aber Abram war inzwischen 86 Jahre alt und seine Frau 76. Und da hatte Sarai, sie hieß damals noch so, gedacht, ja, Gott hat das versprochen, aber offensichtlich müssen wir da etwas nachhelfen. Als sie in Ägypten waren, da haben sie vom dortigen Pharao oder König eine Menge Vieh bekommen und auch Sklaven und Sklavinnen. Und eine dieser Sklavinnen, die Hagar, war offensichtlich auch eine persönliche Sklavin von Sarai. Und da hatte nun die Sarai den Gedanken, diese Hagar, die könnte ich doch als Leihmutter einsetzen. Also ihr seht, wie es im Buch Prediger schon heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber das war damals natürlich ohne künstliche Befruchtung nur möglich. Sie hat sich dazu durchgerungen, diese Hagar oder ihrem Mann das erstmal vorzuschlagen, dass diese Sarai mit ihrem Mann zusammen ein Kind zeugt, das dann als ihres gilt. Was das Sarai wohl gekostet haben mag, bis sie sich zu diesem Gedanken durchgerungen hat. Vielleicht war sie auch enttäuscht von Gott, der hat ein Versprechen gemacht und hat es über Jahre nicht gehalten. Und nun hat sie diese Idee entwickelt. Sie hat sie Abram vorgeschlagen und der war damit einverstanden. Und nun musste das ja auch dieser Hagar, der Sklavin, unterbreitet werden. Hagar, der Name bedeutet die Fremde. Ich habe mich gefragt, wer gibt seinem Kind so einen Namen, die Fremde? Aber in dieser Situation war Hagar wirklich fremd. Sie war fremd aus ihrem Land. Sie hat vielleicht ursprünglich eine andere Sprache gesprochen. Sie musste verfügbar sein in der Arbeit und jetzt auch noch mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit. Sie war einfach eine Sklavin. In der Bibel heißt es in 1. Mose 16, doch Sarai, Abrams Frau, blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abram, du siehst, dass Gott mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abram war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abram lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Was hat das wohl gekostet, die Hagar? Sie musste schlafen mit einem verheirateten Mann, der das auch nur als Notlösung gesehen hat. Sie musste ein Kind austragen, das dann nicht ihr eigenes sein sollte. Und es wird nicht so genau geschrieben, sollte das nur der Erbe sein oder sollte sie das von Geburt an schon der Sarai geben. Sie wurde also tatsächlich schwanger. Und endlich ist sie etwas wert. Sie ist diejenige, die den Erben austrägt. Sie hilft quasi Gott bei seinem Plan. Und aus dieser Situation macht sie auch gar keinen Hehl. Vielleicht denkt sie, wenn schon Leihmutter, dann wenigstens mit Privilegien. Sie schaut also auf die Sarai herab und lässt sie das auch ganz deutlich spüren. Und die Sarai, die hat jetzt zu ihrer Kinderlosigkeit auch noch die Demütigung ihrer Sklavin zu ertragen. Ihre Magd hat mit ihrem Mann geschlafen, sie wurde schwanger, sie war überheblich geworden und irgendetwas ist sicher auch zwischen sie und ihrem Mann getreten. Können wir uns etwas vorstellen, wie es in diesem Haus wohl zugegangen ist, wie da die Atmosphäre wohl geknistert und vielleicht manchmal auch gekracht hat? Das war sicher kein schöner Zustand und jeder hat wohl darunter gelitten. Dann sagte Sarai zu Abram, du bist schuld an dem Unrecht, das ich ertragen muss. Sie hat sich ja den Plan ausgedacht. Ich habe dir meine Sklavin überlassen und kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Gott richte zwischen dir und mir. Abram erwiderte, hier ist deine Sklavin, sie ist ja in deiner Gewalt, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie hart oder schlecht oder in anderen Übersetzungen heißt, sie demütigte sie oder sie ließ sie niedere Arbeiten verrichten. Und das war jetzt die Situation in diesem Haus. Also Sarai hat keine Rücksicht auch auf die Schwangerschaft von der Hagar genommen. Diese zwei Frauen hatten einen großen Konflikt zusammen. Und das war für die Hagar wirklich zum Davonlaufen und sie hat das tatsächlich auch gemacht. Hier in der Deko, die ist ja ganz ansprechend, da stehen auch schon die Schuhe bereit und die Hagar ist wirklich davongelaufen. Und das nächstliegende um diese Wohngegend herum war die Wüste. Also wahrlich kein schöner Ort, um dort hinzukommen. Sie hat sich auf den Weg gemacht und war dann in einer unwirtlichen Gegend. Ja, bei uns gibt es sicher auch Situationen, wo wir davonlaufen möchten. Und ich muss sagen, es gibt sicher auch Situationen, wo es gut ist, wenn man mal einen Schlussstrich zieht, wenn man vielleicht misshandelt wird, wenn Gefahr für Kinder besteht. Da gibt es sicher auch Situationen, wo man einmal die Schuhe schnüren muss, um mit diesem Bild zu sprechen, um einen Ausweg zu suchen. Aber manchmal gibt es auch Situationen, da wollen wir einfach nur davonlaufen, aber wir bleiben. Und manchmal möchten wir davonlaufen, aber haben gar keinen Plan, was eigentlich anders sein sollte. Und wenn man davonläuft, vielleicht auch nur innerlich, ist auch nicht gesagt, dass sich die Situation grundsätzlich ändert. Aber zurück zur Hagar. Sie war jetzt allein, schwanger, weit weg von allem, was sie kannte, in der Wüste äußerlich und innerlich. Und da kam sie zu einem Brunnen und dann geht die Geschichte weiter. Es heißt dann in der Bibel, doch der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwidert sie. Der Vers beginnt mit doch der Engel des Herrn. Und wenn so ein doch steht, dann deutet es immerhin auf eine Wendung der Geschichte. Also sie saß hier einsam und verzweifelt, doch auf einmal war jemand bei ihr. Und zwar der Engel des Herrn, der tritt hier in der Bibel zum ersten Mal auf. Und man denkt, dass das einfach eine Erscheinung Jesu im Alten Testament war. Und hier heißt es, der Engel des Herrn fand sie an der Wasserstelle. Also da hat jemand die Hagar gesucht und gefunden. Oder man kann dieses Wort auch so übersetzen, dass jemand zum Ziel kommt. Gott hatte ein Ziel mit der Hagar und hat sie jetzt gefunden, um mit ihr an diesem Ziel weiterzuarbeiten. Und er nennt sie Hagar. Er kannte ihren Namen. Sie war keine Fremde und keine Unbekannte für sie. Er hat sie aber auch angesprochen, Hagar, du Sklavin Sarais. Also Gott wusste hier genau, was ihre Vergangenheit war. Sie war Sklavin. Er wusste ihre Gegenwart. Er wusste, dass sie Sklavin Hagars, Sarais war und was sie erlebt hatte. Das heißt, ich weiß, was du gerade mitmachst. Ich kenne deine Situation. Ich weiß, dass du gerade nicht da bist, wo du eigentlich sein solltest, wo du bis vor kurzem noch warst. Und ich kenne auch die harte Behandlung, die du hast erdulden müssen. Also Gott kannte ihre Situation ganz genau. Und er fragt sie eine interessante Frage. Er sagt, wo kommst du her? Und da musste sie nachdenken. Und das ist manchmal auch gut für uns, wenn wir nachdenken, wo kommen wir her? Was ist eigentlich das Problem, das wirkliche Problem? Was ist der Kern dessen, dass es mir jetzt so zum Davonlaufen ist? Und wenn es uns wirklich so geht, wenn wir in so einer Prüfungssituation drin sind, ist es vielleicht gut, wir stellen uns diese Frage auch. Wir nehmen uns mal einen Moment Zeit und fragen, wo komme ich her? Was liegt hinter mir? Wie hat sich die ganze Situation hochgeschaukelt? Wie hat sich das entwickelt? Ich war kürzlich auch in einer Situation, wo es sich um einen Konflikt gedreht hat. Da hat jemand auch die Frage gestellt, ich frage mich, wie es dazu kam. Er hat nicht mich gefragt, er hat sich gefragt und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht und das hat mir schon geholfen, zu wissen, wie die Entwicklung war. Das war schon mal ein erster Schritt. Und vielleicht fragt Gott dich auch, Sabine, wo kommst du her? Oder Silvia, was ist deine Situation? Nicola, was beschwert dich wirklich? Vielleicht hast du auch kopflos und impulsiv gehandelt, so wie die Hagar davongelaufen ist. Dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dir Gedanken zu machen. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann dürfen wir auch im Gebet zu Gott bitten, gib mir Klarheit, dass ich durch die Situation durchblicke, dass ich verstehe, was die Wurzel des Übels ist. Und dann wurde ihr noch eine zweite Frage gestellt. Wo gehst du hin? Und das ist auch gut, wenn wir uns die Frage stellen, wo möchte ich eigentlich hin? Was wäre mein Wunsch, wie sich die Situation ändern sollte? Auch das hilft uns, nicht einfach nur zu denken, oh, weg hier, einfach anders, einfach raus, sondern wie könnte es konkret besser sein? Wenn ich wirklich flüchten würde, was wäre dann besser? Oder was wäre eine gute Alternative? Oder was wäre vielleicht eine Lösung des Problems? Hagar hätte nun sagen können, ja, die Sarai, die war ja unmöglich zu mir, in was für eine Situation die mich hineingebracht hat. Sie hat mich als Leihmutter missbraucht und dann hat sie mich noch gedemütigt. Aber die Hagar war sehr ehrlich. Sie sagt einfach, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Sie beschönigt nichts, sie schiebt nicht die Schuld auf andere. Sie sagt einfach das aus ihrer Sicht, ja, ich bin davon gelaufen. Und das ist vielleicht auch für uns mal dran zu sagen, ja, ich habe innerlich schon längst die Flucht ergriffen in meiner Ehe, ich arbeite nicht mehr daran, ich habe innerlich vielleicht, äußerlich bin ich noch da, innerlich habe ich schon einen Schlussstrich gezogen. Ja, ich bemühe mich gar nicht mehr um ein problemloses Verhältnis zu meinen Kolleginnen. Ich gehe halt hin, sitze meine Arbeitszeit ab und gehe dann wieder davon. Aber denken wir daran, was könnte die Lösung sein? Was kann ich dazu beitragen, dass es anders wird? Wenn ihr jetzt in dieser Situation gewesen wärt, an diesem Brunnen im Gespräch mit der Hagar, was hättet ihr ihr geraten? Also eine mögliche Lösung wäre vielleicht gewesen, ja, geh einfach weiter auf dem Weg, da wirst du ein Haus finden, in dem du wohnen kannst, da hat es eine nette Nachbarin, die wird dir als alleinerziehende Mutter helfen, und auf der anderen Seite hat es einen Landwirt, dem kannst du helfen, da kannst du dein Essen verdienen. Das wäre ja zum Beispiel eine Lösung gewesen. Aber hier kommt eine total verwirrende Lösung eigentlich. Es geht weiter, da sagte der Engel Gottes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Wow, das wäre doch eigentlich jetzt das Letzte, was wir hier erwarten würden. Wenn jemand ein bisschen Mitgefühl hat, dann hätte er ihr eine Lösung vorgestellt, die tragbar gewesen wäre für sie. Aber nun sollte sie zurückgehen. Sie sollte wieder an den Platz gehen, wo Gott für sie einen Auftrag hatte, der noch nicht beendet war. Und mit diesem Auftrag, geh zurück, sagt der Engel des Herrn aber auch, ich kenne nicht nur deine Vergangenheit, deine Gegenwart, ich kenne auch deine Zukunft. Ja, Hagar kam schon durch die Schuld anderer in ihre Lage und Gott schickt sie zurück, eben weil ihr Auftrag noch nicht erfüllt ist. Theoretisch hätte sie sicher irgendwo als Alleinerziehende leben können. Das war damals zwar nicht üblich, aber sicher irgendwie möglich gewesen. Aber Gott schickt sie hier zurück. Aber die Geschichte hört hier nicht auf. Er sagt ihr nämlich noch mehr. Er sagt, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst, denn Gott hat dein Jammern gehört. Also Gott macht ihr hier ein ganz tolles Versprechen. Du wirst einen Sohn bekommen und sogar durch diesen Sohn sehr viele Nachkommen, sodass es ein ganzes Volk werden wird. Und Gott sagt ihr schon, wie sie diesen, dass es ein Sohn sein wird auch und wie sie diesen Sohn nennen soll, nämlich Gott hört. Und er hat ihr Jammern gehört. Wir lesen hier nirgends, dass die Hagar gejammert hätte, geschweige denn, dass sie zu Gott gerufen hätte. Aber Gott hat gehört, wie es ihr innerlich geht. Und so versteht Gott auch dein und mein Jammern, ob es uns jetzt über die Lippen kommt oder ob wir nur innerlich jammern. Gott hört das und nimmt es wahr. Und jedes Mal, wenn sie dann später diesen Namen des Sohnes rufen wird, Ismael, wird sie daran erinnert, dass Gott sie hört. Die Endung El bedeutet Gott, und alle Namen, die etwas mit El drin haben, die weisen auch in irgendeiner Art und Weise auf Gott hin. Zum Beispiel Samuel bedeutet von Gott erbeten. Und so sollte sie also beständig daran erinnert werden, dass Gott sie hört. Ja, Hagar hätte ja nun empört sein können. Was, du schickst mich jetzt wieder zurück? Da bin ich aber schwer enttäuscht. Da hätte ich etwas ganz anderes von dir erwartet. Aber die Reaktion von der Hagar ist total anders. Da gab Hagar Gott, der mit ihm geredet hatte, den Namen Elroi. Ich sag mal noch nicht, was das bedeutet. Wie hätten wir Gott genannt in dieser Situation? Es gibt ja für Gott sehr viele Namen in der Bibel. Wie hätten wir in dieser Situation Gott beschrieben? Was meint ihr, wenn wir ganz ehrlich wären in dieser Situation? Dass er hart ist. Der viel von mir fordert und verlangt. Der mich nicht versteht. Das wäre alles sehr realistisch. Aber lesen wir weiter. Eben da gab Hagar Gott, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Sie sagte, du bist ein Gott, der nach mir sieht. Denn sie fügte hinzu, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er Lahai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Das finde ich eine ganz erstaunliche Wende in dieser Geschichte. Die Hagar hat hier offensichtlich etwas davon gespürt, dass Gott mit ihr geredet hat und dass Gott es gut gemeint hat, dass er nicht nur von Weitem gesehen hat, ah ja, da hinten ist irgendeine Sklavin in der Wüste, sondern dass er persönlich nach ihr geschaut hat. Er ist ihr als Engel begegnet und sie hat in ihm Gott erkannt. Sie hat erlebt, dass Gott nach ihr sieht. Im Gegensatz zu Sarai und Abraham, die haben nicht nach ihr gesehen. Die haben sie hart behandelt oder gleichgültig der Abraham. Und so kann es sein, dass wir auch von Gottes Bodenpersonal, auch also von den Christen, enttäuscht werden. Ist dir das auch schon passiert? Du kennst Leute, die es eigentlich besser wissen müssten oder wo du denkst, die müssten sich anders verhalten und wirst enttäuscht von ihnen. Ich habe das schon erlebt und ich habe sicher auch andere schon erlebt oder enttäuscht. Aber die Hagar ist dabei nicht stehen geblieben. Sie staunt hier über Gott und kann es fast nicht fassen, dass er ihr begegnet ist. Und sie erkennt auch, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gott lebendig ist, dass es eine wirkliche Erscheinung ist, keine Halluzination, sondern dass hier ein lebendiger Gott nach ihr sieht. Also nicht im Sinne von Überwachung oder Fehlersuche, sondern im Sinn von Fürsorge. Sie hat Gott als den Lebendigen bezeichnet, der nach ihr sieht. Und mit diesem Wissen, dass Gott lebendig ist und auch künftig nach ihr sehen wird, da kann sie wieder zurück in ihren Alltag gehen. Aber was nützt mir diese Geschichte, die vor so langer Zeit schon passiert ist, heute mir in meinem Alltag? Und das ist das Schöne daran, wir können Gott genauso heute auch begegnen. Hier sehen wir die Hagar, wie sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, und eben weil Gott lebendig ist und heute noch derselbe ist wie damals zu Hagars Zeiten, sieht er auch mich. Und er sieht auch mich nicht wie eine Überwachungskamera, die halt merkt, da sind verschiedene Menschen unterwegs. Auch nicht im Sinne von Fehlersucher, wie so ein Blitzer, der an der Straße steht und mich genau da kriegt, wo ich zu schnell fahre oder über die rote Ampel fahre, sondern er sieht nach mir im Sinne von Fürsorge. Und auch das hat David schon früh zum Ausdruck gebracht. Er hat geschrieben in Psalm 139, wohin sollte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Legte ich mich zu den Toten, da wärst du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und ließe mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würdest du mich führen. Deine Hand hielte mich fest. Also er hat auch schon erfahren, wo ich auch hingehe, wenn ich davonlaufe, Gott ist auch da. Und Gott ist nicht nur da, um zu sagen, was machst du jetzt hier, wo bist du davongelaufen, sondern David hat gemerkt, du würdest mich führen, deine Hand hielte mich fest. Gerade da, wo es mir zum Davonlaufen ist, wo ich in Not und Schwierigkeiten bin, da hält mich Gott fest. Es gibt also keinen Ort, an dem Gott mich nicht sieht. Ich kann noch so weit weggehen, er würde immer dort sein und er würde mich immer führen wollen. Und so wie Gott die Hagar gehört hat, so hört Gott auch dich und mich. Er ruft uns sogar explizit dazu auf, mit ihm zu reden, mit unserer Not zu ihm zu kommen. In Psalm 50, Vers 15 sagt er: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören oder erretten oder befreien, und du sollst mich preisen. Also du wirst in eine Situation kommen, wo du mich loben und mir danken kannst. Wenn man Kindern diesen Vers beibringt, dann sagt man oft auch, das ist die Telefonnummer Gottes, 5015, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erhören oder erretten. Und ich habe am Anfang schon diesen verzweifelten Psalm vorgelesen von David, Psalm 55, da möchte ich nochmal zurückkehren. Da sagt er: Ich irre mit meiner Klage umher und bin ganz verstört. Die Angst schnürt mir die Kehle zu, Todesfurcht hat mich überfallen. Furcht und Zittern setzen mir zu, kaltes Grauen steigt hoch. Ich wünschte, ich hätte Flügel, wie eine Taube flüge ich fort und suchte nach einem Ruheort. Weit weg würde ich fliehen, in der Wüste hausen über Nacht. Ich suchte schnellstens eine Bleibe, eine Sicherheit vor Starkwind und Sturm. Doch ich rufe zu Gott, und Jahwe hilft mir. Abends und morgens und mittags muss ich klagen und stöhnen. Da hat er meine Stimme gehört, befreite meine Seele zum Frieden, dass niemand mir zu nahe kommt. Denn viele gingen gegen mich an. Gott wird mich hören, ich aber weiß mich sicher bei dir. Hier spricht der Gott ganz persönlich an. Er weiß, dass er bei Gott sicher ist. Und was er hier in Vers 19 schreibt, das ist das eigentliche Problem oder die eigentliche Lösung. Er schreibt: Da hat er, also Gott, meine Stimme gehört, befreite meine Seele zum Frieden. Und das ist das, wonach wir uns eigentlich sehnen, dass unsere Seele Frieden findet. Und wenn sie das gefunden hat, dann kann sie in der größten Not auch aushalten, dann wird sie von Gott gestärkt, dann weiß ich, Gott ist da, ich bin in seiner Hand, ich bin bei ihm sicher, so wie es der David auch wusste. Ja, die Hagar hat erlebt, dass Gott sie gekannt hat. Er kannte ihren Namen. Und so kennt Gott auch jeden hier im Raum. Ich kenne nur einige, manche mehr, manche weniger. Aber Gott kennt jede einzelne von uns. Er sagt auch in Psalm 139, Vers 13, da sagt David zu Gott: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwachte, so bin ich immer noch bei dir. Gott hat jede von uns erschaffen, wunderbar, und er hat auch für jede von uns einen Plan. Und Gott hat genau gewusst, was mit der Hagar los ist. Er kannte ihre Gedanken, und so kennt Gott auch unsere Gedanken. Und versteht ihr immer eure eigenen Gedanken? Manchmal gibt es doch Situationen, wo wir uns vielleicht nicht mal selber verstehen. Aber in diesem gleichen Psalm heißt es auch: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Wow, also Gott kennt meine Gedanken und er versteht sie. Ist das nicht eine Tatsache, die uns irgendwie zu hoch ist? Wir verstehen uns ja manchmal selber nicht, geschweige denn unsere nächsten Angehörigen oder Freunde verstehen wir nicht immer. Aber Gott kennt unsere Gedanken und er versteht uns. Er versteht uns, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir mit Problemen zu kämpfen haben, wenn es uns zum Davonlaufen zumute ist. Und das darf doch ein ganz tröstlicher Gedanke sein. Er versteht mich. Und nicht nur das, er wird auch mit mir gehen. Und so wie er mit der Hagar gegangen ist, will er auch mich führen. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, wo der Paulus auch mal in groben Schwierigkeiten war und er hat viele Gegensätze aufgeführt. Sie waren am Verzagen, aber sie haben dann doch Hilfe erfahren. Und einen Gegensatz, den finde ich sehr hilfreich. Er sagt, keinen Ausweg sehend, aber nie ohne Ausweg. Das hatte er erfahren. Oder eine andere Übersetzung sagt, wir sind ratlos, aber nicht kopflos. Und diesen Vers könnt ihr eigentlich ganz leicht wiederfinden, wenn ihr euch den Korintherbrief merkt, den 2. Korinther 4, Vers 8, also immer das Doppelte. Und da dürft ihr euch das einfach vor Augen führen. Wenn ihr mal keinen Weg seht, wenn ihr keine Lösung aus euch heraus seht, dann dürft ihr wissen, ich sehe keinen Ausweg, aber Gott ist nie ohne einen Ausweg. Und ich muss ihm auch keinen Vorschlag machen, wie er das vielleicht hindeichseln könnte. Gott hat so viele Mittel und Wege, mich zu führen. Ja, die Hagar ist damals Gott tatsächlich an diesem Brunnen begegnet, also diesem Engel des Herrn. Und so könnten wir auch denken, ja, sowas würde ich auch liebend gern mal erleben, dass ich so ein Gespräch mit Gott führen könnte. Und das Schöne ist, die Hagar hat ihn ja als Lebendigen bezeichnet und das heißt, dass Gott heute noch genauso lebendig ist, dass er auf uns hört und dass wir mit ihm reden dürfen, egal wo wir sind. Wir dürfen einfach in einem einfachen Gebet mit ihm sprechen. Vielleicht etwas so, Herr, ich bin bisher von dir davongelaufen und habe dich nicht beachtet. Ich habe ohne dich gelebt, das tut mir leid. Ich möchte dich um Vergebung bitten für mein Leben ohne dich. Bitte führe du mich ab heute. Ich möchte dir vertrauen und das Leben ab heute mit dir unter deiner Führung und Leben und Leitung leben. Und das kannst du beten mitten in deiner Wüste. Die Hagar war äußerlich in der Wüste, wir sind manchmal innerlich in der Wüste und genau da dürfen wir mit Gott reden. Und vielleicht sagst du, ich kenne Gott ja noch gar nicht, aber er kennt dich und möchte dir antworten. Und wenn du vielleicht sagst, ich kenne Gott noch gar nicht, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen, da habe ich zu Hause ein Buch doppelt gehabt, das heißt, kennst du deinen Gott, mit verschiedenen Kapiteln, wie man Gott in seinem Wort kennenlernen kann. Und wer das gerne haben möchte, der darf nachher zu mir kommen. Ich verschenke das gern. Und es gibt hier sicher in der Gemeinde auch Frauen, die das gerne mit dir durchlesen, wenn du es nicht alleine lesen möchtest. Auch natürlich zuerst in der Bibel lernen wir Gott näher kennen. Und wer keine greifbar zu Hause hat, links vor dem Ausgang liegen auch Bibeln, da dürft ihr euch gerne bedienen. Aber nun fragt ihr euch vielleicht auch, wie das mit Hagar weitergegangen ist. Die Hagar ist tatsächlich zurückgekehrt und dann heißt es, Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war damals 86 Jahre alt. Sie muss ihm also davon erzählt haben und dieser Name, Gott hört, wurde wirklich diesem Jungen gegeben. Aber das war nicht der eigentliche Plan, den Gott hatte. Das war ja die Notlösung von Sarah. etwa 14 Jahre später wurde die Sarah tatsächlich noch Mutter mit 90. Ihr Mann war in der Zwischenzeit 100. Gott hat dieses Wunder geschenkt. Aber irgendwann hat es einen Konflikt gegeben zwischen diesen beiden Jungs. Dann heißt es, eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael, der Sohn der Ägypterin Hagar, den diese Abraham geboren hatte, verächtlich lachte. Da sagte sie zu Abraham, jag mir die Sklavin und ihren Sohn weg. Der Sohn dieser Sklavin soll nicht mit meinem Sohn das Erbe teilen, nicht mit Isaak. Abraham missfiel das sehr, denn Ismael war sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm, gräm dich nicht wegen des Jungen und wegen deiner Sklavin. Hör auf alles, was Sarah dir sagt. Denn nur Isaaks Nachkommen werden als die deinen gelten. Doch auch den Sohn der Sklavin mache ich zu einem Volk, weil er von dir abstammt. Am frühen Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, packte Hagar alles auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg, doch verirrte sie sich in der Wüste von Beersheba. Als ihnen das Wasser im Schlauch ausgegangen war, legte sie den Jungen unter einen Strauch und setzte sich einen Bogenschuss weit entfernt auf die Erde, weil sie es nicht ertragen konnte, das Sterben des Jungen mit ansehen zu müssen. So saß sie ihm dort gegenüber und weinte. Aber, und jetzt kommt schon wieder bei der letzten Begegnung ein Doch und hier ein Aber. Aber Gott hörte den Jungen. Da rief der Engel Gottes Hagar vom Himmel aus zu, was ist mit dir, Hagar? Hab keine Angst, Gott hat den Jungen gehört. Wie er es versprochen hat, Gott hört. Gott hat den Jungen gehört, wo er jetzt liegt. Steh auf und nimm ihn bei der Hand. Ich werde ihn zu einem großen Volk werden lassen. Dann öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiter um ihn. Er wuchs in der Wüste heran und wurde ein Bogenschütze. Es war die Wüste Paran, in der er lebte und wo seine Mutter ihm eine Ägypterin zur Frau gab. Also die Hagar hatte kein leichtes Leben. Aber Gott hörte sie, Gott versorgte sie mit dem, was sie brauchte. Und dann heißt es, Gott kümmerte sich auch weiterhin um ihn, also um den Ismael und um sie. Und ist das nicht das Beste, was uns passieren kann, dass Gott sich um mich kümmert? Da kann vielleicht die äußere Situation bleiben, wie sie ist. Manchmal wird uns auch einiges abverlangt oder zugemutet. Manchmal gibt Gott auch Lösungen, aber manchmal müssen wir auch aushalten. Aber wenn es dann heißt, er kümmert sich um mich, er gibt mir die Kraft, er gibt mir das, was ich brauche, wie hier dieses Wasser, dann darf ich getrost wieder in meine Situation zurückgehen, auch wenn es mir weiterhin zum Davonlaufen ist, weil ich weiß, da wo ich jetzt bin in dieser Situation, da ist Gott mit dabei. Da hält er mich, da versorgt er mich. Und mir ist noch eine andere Frau eingefallen, die auch einmal an einem Brunnen gesessen ist, an dem sie Jesus begegnet ist. Und Jesus hat zu ihr gesagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wir müssen also nicht nur leben von dieser Geschichte von der Hagar oder von irgendeiner Erzählung, die andere erlebt haben, sondern Gott möchte in mir eine solche Quelle zum Sprudeln bringen, durch die Verbindung mit ihm. Und das ist mir immer wieder ganz kostbar, wenn ich in seinem Wort der Bibel lese, wenn das dann ganz persönlich zu mir spricht und ich erleben darf. Das ist so eine Quelle für diesen Tag. Das gibt mir eine Idee, wie ich dem begegnen kann oder wie ich dem antworten kann oder was ich aus dieser Situation machen kann. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr so eine Quelle mit in euer zu Hause mit in eure Situation nehmen dürft und das erleben könnt, dass Gott so eine Quelle in eurem Herzen wird, die nie versiegt. Die dürfen wir immer wieder neu anzapfen im Gebet, wenn wir Gottes Wort lesen. Und wir dürfen wissen, auch wenn wir für jetzt vielleicht keinen Ausweg sehen, wenn wir wissen, es wird sich in naher Zukunft vielleicht nichts ändern, aber Gott hat einen Ausweg, er ist bei mir. Ich bin vielleicht im Moment noch ratlos, aber ich muss nicht kopflos sein. Und Gott gibt mir Ansehen. Nicht im menschlichen Sinn, dass ich jetzt irgendetwas darstelle, aber er sieht mich an. Er, der große Gott. Und zu ihm darf ich in der Not rufen, er wird mich erretten. Und ich werde ihm dann dafür danken können und das wünsche ich euch alle mit hinein in eure Situationen, die ich ja nicht kenne, aber dass ihr das erleben dürft. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns solche Beispiele gibst in deinem Wort von Frauen, die es gewiss nicht einfach hatten, aber du bist in ihre desolate Situation hineingekommen und hast ihnen Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung dürfen wir heute noch genauso haben. Und ich bitte es für jede einzelne Frau, die heute hier ist. Du kennst ihre Not, ihre Situation, was vielleicht auch noch auf sie zukommt. Und du kannst jeder heute diese Hoffnung ins Herz geben, dass sie in deiner Hand ist, dass du sie versorgst. Und wenn jemand auch diese Verbindung zu dir noch nicht hat, dann bitte ich dich, dass ja diese Verbindung heute geknüpft werden darf, dass Frauen zu dir kommen im Gebet, Hilfe suchen und dich als ihren Erretter und Helfer erleben dürfen. Hab Dank, dass du durch den Rest des Tages vorangehst, aber auch durch den Rest unseres Lebens, dass wir auch solche Menschen sein dürfen, solche Frauen, die dich als den Lebendigen erleben dürfen. Hab Dank, dass wir voller Hoffnung darauf zugehen dürfen. Amen.